Gut, dann wollen wir starten. Wir haben ein Thema für heute. Unser Motto ist ja in der Welt und nicht von der Welt. Und dieser Text, wir haben den heute schon gehört, Johannes 17, dort geht es um, dort werden diese Worte erwähnt im Gebet von Jesus, wo er sagt, dass die Jünger nicht in der Welt sind, wie auch er nicht von der Welt ist. Ich habe euch nicht einen bestimmten Bibeltext heute mitgebracht, den wir uns näher anschauen werden, sondern ich werde nicht ausschließlich, aber hauptsächlich Beispiele aus den Evangelien gebrauchen. Ich habe das Thema Kennzeichen eines Jüngers. Und ihr könnt gern die Überschrift ein bisschen ergänzen und dazu schreiben Kennzeichen eines Jesus-Jüngers. Weil, auch so selbstverständlich das auch ist, möchte ich einleitend, ich hatte hin und her überlegt, ich wollte nicht, dass ich zu viel in so eine Stunde reinpacke, aber ich möchte wenigstens kurz, wie gesagt, einleiten, darüber sprechen, um wen es geht, bevor es um uns geht. Es geht nämlich um Jesus. Und ich bin froh, dass wir dieses Lied 306 gesungen haben zu Beginn oder jetzt als letztes zu Beginn jetzt dieser Stunde, wo letztendlich in 4 Strophen schon richtig viel reingepackt ist, wo drin steht, wer eben Jesus ist. Und ich möchte einfach in ein paar Worten uns das beschreiben. Das ist ganz wenig. Das wäre ein Thema nicht nur für eine Stunde, sondern für viele Stunden. Wir behandeln zum Beispiel in der Bibelstunde bei uns in der Gemeinde seit einer ganzen Weile das Leben und die Lehre Jesu. Und das ist richtig viel. Und dann gehen wir doch manche Bibelstellen, Bibeltexte eigentlich nur partiell durch, weil natürlich mehr in der Bibel drin ist und es auch schwer ist, alles auf einmal zu erfassen. Aber mir ist wichtig, dass ihr mit mir so in Kürze einfach gedanklich mitgeht und euch versucht, hineinzuversetzen, wer ist Jesus? Ein paar Punkte. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott. Petrus erkannte das und sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist Gott, der Mensch geworden ist. Jesus ist, und so offenbart er sich dann, so wird uns beschrieben, ein Freund der Zöllner und Sünder. Er begegnet den Menschen, die von der Gesellschaft abgestoßen werden, die verachtet werden. Denk mal mit mir an diese Frau, die hätte eigentlich gesteinigt werden sollen, und er verdammt sie nicht. Denk mal an Zachäus, wie er gehasst war, weil er unehrlich war, irgendwo auch nachvollziehbar. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil er ihn sucht, weil er ein neues Leben sucht. Jesus ist der Sanftmütige und Demütige. Er ist ein König über alle Könige, aber ist gleichzeitig ein Mensch, der total nachahmenswert ist. Johannes schreibt auch später, das, was wir mit unseren Händen betastet haben. Jesus war, so hat es mal ein junger Bruder bei uns in der Gemeinde gesagt, Gott zum Anfassen. Jesus spricht von sich und sagt, er ist das Licht der Welt. Und man sieht an seinem Leben, wo er hinkommt, da wird aus Finsternis Licht. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hier dieser Vers an der Wand. Jesus ist Arzt und Helfer. Er hilft Menschen, die hoffnungslos sind. Er weckt sogar Tote auf. Denk mit mir mal an diese Geschichte, als eine Witwe hinterm Sarg herläuft und ihr einziger Sohn noch jung an Jahren begraben werden soll. Und er sagt zu dieser Frau, hält an diesen Trauerzug und sagt, Frau, weine nicht. Das ist etwas Faszinierendes, etwas Herrliches, wie Jesus als Arzt, als Helfer, als Tröster den Menschen begegnet ist. Und ich denke an diese Begebenheit, wie Jesus die Kinder in die Arme nimmt und segnet. Jetzt, wo ich selber Kinder haben darf, ist es für mich noch viel mehr wert, diese Stelle, wie Jesus einfach, wie ich heute auch Jesus meine Kinder hinlegen darf und ihn bitten darf, dass er auch unsere Kinder in die Arme nimmt, seine Hände auf sie legt und sie segnet. Das ist Jesus. Jesus ist der Vollmächtige in Wort und Tat. Als er seine Bergpredigt gehalten hat, staunen die Menschen, sind entsetzt. Sagen, was ist das für eine Predigt? Das ist ganz anders als das, was wir von den Schriftgelehrten und Pharisäern kennen. Aber eben auch in Taten. Jesus nimmt 5 Brote und 2 Fische und er betet darüber und segnet sie. Und für uns nicht nachvollziehbar, menschlich und wissenschaftlich nicht erklärbar, aber es werden 5000 Männer plus alle Frauen und Kinder, die dort waren, einfach satt. So ist Jesus. Und das ist nur ein von vielen Beispielen. Johannes hat sein Evangelium geschrieben und sagt am Ende, wenn man alles niederschreiben würde, was er erlebt hat, er hat damals das so eingeschätzt, dass man nicht alle Bücher der Welt ausreichen würden, um das zu füllen, was Jesus getan hat. Man kann sagen, Jesus hat so gelebt, dass alles aufschreibenswert war. Aber Johannes sagt, das wäre eigentlich unmöglich. Jedes Wort, und es ist ja nicht jedes niedergeschrieben. Wir lesen zum Beispiel an einer Stelle, dass Jesus 3 Tage Tausende von Menschen in der Wüste lehrt. Stell dir mal vor, was man alles in 3 Tagen sagen kann, auch wenn da bestimmt wie bei uns Pausen waren und so, ja, die Kinder zwischendrin gespielt haben. Aber das war wahrscheinlich ein Buch für sich. Wie viel hat Jesus Wunderbares gelehrt und getan? Und dann haben wir dieses Lied gesungen über das Lamm Gottes. Jesus, der Unschuldige, der Heilige, der Vollkommene, der Gute, der Reine, der Helfende, der Tröstende, wird von bösen, von furchtbar bösen Menschen verurteilt, geschlagen, verspottet, angespuckt, ans Kreuz geschlagen, ausgelacht, gelästert. Und Jesus trägt das. Und Jesus ruft aus und sagt, es ist vollbracht. Und er stirbt und steht in 3 Tagen wieder auf. Siegreich. Was für eine herrliche Botschaft ist diese Osterbotschaft, als Jesus der Maria begegnet, den Jüngern begegnet, seinen Frieden ihnen zuspricht und auf einmal für sie die Welt wieder in Ordnung ist. Jesus ist wirklich auferstanden. Das nur in Kürze zum Einstieg, damit wir wenigstens so ein bisschen verstehen, wenn wir über Kennzeichen eines Jüngers sprechen, wer ist dieser Jesus? Und er offenbart sich noch viel vielseitiger und viel reicher und viel tiefer. Aber mir war wichtig, wenigstens kurz euch da mitzunehmen, dass wir im Geist wirklich uns vorstellen, über wen sprechen wir oder wessen Jünger wollen wir sein. Frage an euch, was denkt ihr, was sind so ganz typische Kennzeichen eines Jüngers? Was fällt euch ein? Dürft einfach reinrufen. Ja, jemand die Frucht des Geistes trägt, schön. Was noch? Er braucht jemanden, dem er, nochmal? Ja, danke schön. Ein Jünger, danke, braucht jemanden, dem er nachfolgen kann. Also es ist nicht jemand, der einfach auf sich alleingestellt einfach durchs Leben geht. Schön. Was noch? Oh, schön. Sehr schön. Ein Jünger will werden wie sein Meister. Er ist ein Vorbild. Was noch? Wir haben uns noch wenig mit Jüngerschaft beschäftigt. Oder ihr traut euch nicht. Was macht noch einen Jünger aus? Oh ja, Gehorsam. Sehr schön. Treu? Ja, sehr schön. Treue, Gehorsam. Was noch? Schön. Ah, sehr gut. Ja, natürlich. Ein Jünger ist ein Lernender. Wie ein Lehrling in die Ausbildung geht oder ein Schüler in die Schule, so ist ein Jünger. Er geht in die Schule des Herrn. Ich habe euch heute 7 Kennzeichen mitgebracht. Das sind nicht alle. Ich will auch nicht behaupten, dass es die wichtigsten sind. Es war interessant in der Vorbereitung, weil Robert und ich festgestellt haben, uns beschäftigen irgendwie ähnliche Themen. Aber ich denke, ich habe versucht bewusst, das ein bisschen abzugrenzen und denke, dass ich Dinge, die ich bewusst heute nicht sage über Jüngerschaft, ich gehe davon aus, dass Robert sie morgen sagen wird. Was sind diese 7 Eigenschaften oder 7 Kennzeichen? Das eine ist, ein Jünger ist berufen. Ein Jünger ist berufen zur Nachfolge, zur Gemeinschaft und zum Dienst. Das ist der erste Punkt, über den wir gleich sprechen werden. Ein Jünger ist berufen von Jesus zur Nachfolge, zur Gemeinschaft und zum Dienst. Ein Jünger lebt im freudigen Glauben und Gehorsam. Das ist der zweite Punkt. Drittens, ein Jünger geht in die Schule Gottes, habt ihr gerade erwähnt. Finde ich auch ein wichtiger Punkt, wird vielleicht so einer der Schwerpunkte heute sein. Ein Jünger kann warten. Der vierte Punkt. Der fünfte, ein Jünger ist klein in seinen Augen. Und dann die zwei letzten Punkte. Ich werde es nachher nochmal erwähnen, wenn wir die einzeln durchgehen. Der sechste Punkt, ein Jünger lebt unter der Obhut und in der Fürsorge des Herrn. Und der letzte Punkt, der schönste, ein Jünger lebt und wandelt in der Herrlichkeit des Herrn. Wir fangen an. Ein Jünger ist jemand, der berufen ist von Jesus zur Nachfolge. Da finden wir einen Text in der Bibel, in Matthäus 4, Vers 18. Den lese ich uns mal vor. Matthäus 4, Vers 18. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. So, das ist das Erste. Schaut mal, ich wurde gerade so kurz, bevor ich hier nach vorne bin, aufgefordert, praktisch zu sprechen. Ich dachte, okay, das ist gut. Sehr gut. Ein Jünger ist jemand, der von Jesus gerufen ist. Und wir haben hier unterschiedliche Alter von Jugendlichen und einige von euch sind 15, 16, 17 und die meisten von euch sind von den Eltern schon als kleine Babys im Maxi-Cosi und im Kinderwagen hierher gebracht worden. Und das ist, dass ihr in der Gemeinde seid, ist etwas Schönes. Für mich ist es so ein bisschen vergleichbar wie Samuel, der kleine Junge, den die Mutter schon, bevor sie ihn empfangen hat, Gott gegeben hat. Und viele von euch, oder die meisten von euch, wurden als Kinder, ich auch, in die Gemeinde mitgebracht und fangen an, auch in der Gemeinde sich zu beteiligen, helfen, bei den Putz helfen vielleicht, indem sie ihre musikalische Gabe mit einbringen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das ist ganz schön. Das ist wertvoll genutzte Zeit, viel besser als, wie ihr gestern gehört habt, vielleicht Zeit mit PC und WhatsApp und irgendwelchen Dingen totzuschlagen, einfach unnützen Dingen nachzugehen. Aber das ist wichtig, das ist noch nicht, dann ist man noch nicht von Jesus gerufen, wenn man in der Gemeinde ist. Wir kennen das, wie ich gerade gesagt habe, von Samuel. Irgendwann mal kam der Ruf Gottes direkt an ihn. Und ihr, die ihr in der Gemeinde seid, das ist schön, aber noch nicht diesen Ruf Jesu gehört habt, dann möchte ich euch sagen, Jesus ruft euch. Er hat damals, ist er gegangen und hat diese Menschen gesehen, den Petrus und den Andreas, den Jakobus, den Johannes, und er hat sie gerufen und hat gesagt, folgt mir nach. Und Nachfolge ist nicht einfach nur in den Gottesdienst zu gehen. Das ist gut, wenn wir das tun, aber das ist noch nicht Nachfolge Jesu. Und deswegen möchte ich euch hier einfach als erstes fragen und euch bitten, dass ihr euch prüft, bin ich wirklich schon gerufen worden? Oder wenn ich gerufen wurde, habe ich auf diesen Ruf schon geantwortet? Das ist etwas ganz Wichtiges. Jesus beruft uns nicht nur einfach, um in die Gemeinde zu kommen, hier aufzuwachsen, ein gutes Leben zu führen, sondern Jesus ruft uns persönlich. So ist es mir gegangen, als ich auch in die Gemeinde gegangen bin, als kleines Kind, die den Gottesdiensten zugehört. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, da stand eine alte Schwester auf und hat ein Zeugnis gesagt und sie hat direkt aufgefordert, Jesus ins Herz aufzunehmen. Das ist einer der Momente, wo ich mir gemerkt habe, da ruft mich Jesus durch diese alte Schwester. Das ist diese alte Schwester Friede, für die heute auch, die heute uns Grüße ausgerichtet hat. Sie hat sich leider vor einer Weile, vor vielleicht eineinhalb Wochen, den Arm gebrochen. Eine Schwester, durch die Jesus zu mir gesprochen hat. Ich habe damals diesem Ruf noch nicht geantwortet, aber später, Gott sei Dank. Und da möchte ich euch, egal ob ihr jetzt 15, 16 oder 20 seid oder 25, es ist ganz wichtig, dass ihr für euch das wisst. Ein Jünger Jesu zu sein bedeutet, zu wissen, ich bin von ihm gerufen und ich bin von ihm berufen worden. Wenn ihr das nicht wisst, dann sucht den Herrn, weil das eine ist, dass Jesus uns ruft, das andere ist, dass auch wir den Herrn suchen und finden dürfen. Wir sind gerufen zur Nachfolge. Und das ist der zweite, nicht der zweite Punkt, aber noch ein Gedanke, den ich hier anfüge. Wenn wir gerufen wurden und berufen wurden von Jesus, dann nicht einfach für einen einmaligen Moment, wo wir vielleicht in die Seelsorge gegangen sind oder alleine gebetet und eingeladen haben, Jesus in unser Leben zu kommen, sondern wir sind berufen zur Nachfolge. Das sehen wir bei den Jüngern. Sie wurden gerufen, sie wurden berufen und dann folgen sie Jesus nach. Und das Evangelium ist voll von Geschichten, wo wir sehen, Jesus geht irgendwo hin und die Jünger folgen ihm nach. Das heißt, auch hier ist es wichtig, bevor wir weitergehen, dass jeder von uns sich fragt, wenn ich so in mein Alltagsleben hineinschaue, vielleicht hat sich der eine vor 5 Jahren bekehrt, der eine vor 1 Jahr, der andere vor 10 Jahren, fragt euch, folge ich Jesus nach? Weil Jesus beruft uns nicht, dass wir unsere Sünde bekennen und dann wieder so leben, dass wir mehr oder weniger unabhängig sind und das tun, was wir für richtig halten. Den Dingen nachgehen, die uns gefallen und uns gar nicht alltäglich die Frage beschäftigt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wie willst du, dass ich lebe? Was willst du, dass ich lerne? Wie willst du, dass ich meine Zeit verbringe? Das ist also ganz wichtig. Jesus hat die Jünger und heute uns berufen zur Nachfolge. Wie lebst du? Was machst du? In der Welt, nicht von der Welt. Ich habe mir aufgeschrieben, folgst du Jesus oder gehst du die Wege der Sünde und Welt? Heißt in einem Lied. Welchen Rufen folgst du? Kennst du die Rufe dieser Welt, wo es heißt, komm, lass uns da mal ein bisschen Spaß haben, lass mich da was machen und all dieses füllt uns. Und wenn der Ruf Jesu kommt, einen Dienst zu übernehmen, sich einzubringen, dann hören wir es gar nicht. Folgen wir Jesus nach? Kennen wir diese Berufung, Jesus nachzufolgen? Der zweite Unterpunkt ist beim Thema Berufen. Wir sind berufen zur Gemeinschaft. 1. Johannes 1, Vers 3 heißt es, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ich habe mich, als ich vor dieser Stelle noch nachgeschlagen habe, über dieses Wort ist gefreut, weil Johannes kannte ja auch Jesus in der Vergangenheit, wie er mit ihm gelebt hat, wie er an seiner Brust lag, wie er viel mit ihm erlebt hat. Aber Johannes sagt hier, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wieder etwas, wo wir uns prüfen können. Wenn wir sagen, wir sind berufen, wir sprechen über Kennzeichen eines Jüngers, leben wir in der Gemeinschaft mit Gott? Leben wir in der Gemeinschaft mit Jesus? Merken wir, wenn uns irgendwie 1-2 Tage vorbeigehen und wir hatten keine Zeit für den Herrn, merken wir, dass er uns ruft? Und noch besser, kennen wir tagtäglich dieses Rufen des Herrn? Nicht einfach nur aus einer Gewohnheit. Ich kenne es von mir und ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Mutter mich manchmal vom Fußball weggezogen hat und gesagt hat, lern mal was aus der Bibel auswendig. Und ich habe so einen Moment in Erinnerung, wo ich, glaube sogar an einem Sommertag in meinem Zimmer, an meinem Bett war und meine Bibel aufgeschlagen und ich einen Teil der Bergpredigt auswendig gelernt habe. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber das war noch nicht, wie soll ich sagen, ich habe das getan, weil meine Mutter mich da, ich sag mal, angewiesen hat. Und das von mir erwartet hat. Aber ich bin Gott dankbar, dass ich auch Momente und viele Momente in meinem Leben kenne, wo ich wusste, Gott ruft mich jetzt. Er möchte Gemeinschaft mit mir haben. Er vermisst es, dass ich anderen Dingen mehr nachgehe. Er ruft mich in seine Gegenwart. Er will, dass ich mit ihm Gemeinschaft habe. Und das war nicht nur irgendwie gestern oder erst als ich 30 geworden bin, sondern ich kenne das, seit ich wiedergeboren bin, seit ich ein Kind Gottes bin, kenne ich das, dass Gott mit mir Gemeinschaft haben möchte, dass ich das, wenn ich manchmal zu viel gearbeitet habe oder anderen Dingen nachgegangen bin, Gott mich immer wieder gerufen hat und gesagt hat, nimm dir jetzt Zeit für mich. Das ist ein Kennzeichen der Jüngerschaft. Und das sehen wir eben auch wieder bei Jesus, dass sie nicht nur Jesus nachgefolgt sind, sondern Jesus mit ihnen Zeit verbracht hat. Manchmal nachts, manchmal tagsüber, manchmal sind sie früh morgens zu ihm gegangen. Einmal musste sie Jesus sogar wegschicken, weil er allein sein wollte. Und ich glaube, die Jünger kannten und schätzten diese Nähe Gottes und liebten bei Jesus zu sein. Wir haben Gemeinschaft als Berufene auch mit Gott durch das Wort Gottes. Jesus sagt, sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist, die von mir zeugt. Jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, haben wir Gemeinschaft mit Gott, wenn wir es in diesem Bewusstsein lesen, dass Gott uns darin begegnet. Berufen auch in die Familie Gottes. Und wisst ihr, ich kenne unser Gemeindeleben recht gut, weil ich ein Teil davon bin. Ich kenne von den meisten von euch das Gemeindeleben nicht, aber ich weiß es aus uns und ein bisschen auch aus anderen Gemeinden, dass da auch manchmal Höhen und Tiefen sind und Nöte sind. Aber ich möchte euch ermutigen, auch als Jugendliche, die Gemeinde dafür zu beten, dass die Gemeinde ein Ort der Geborgenheit ist, dass es auch ein Ort ist, wo ihr spürt, da kann ich mich austauschen. Ich habe zum Beispiel heute nach dem Gottesdienst ein Gespräch gehabt und ich war so dankbar. Ich habe mich gefreut, dass der Bruder da war und ich habe gern mich mit ihm unterhalten und ich habe wieder was gelernt. Und das ist so schön und ich wünsche euch das, dass ihr, auch wenn ihr manchmal Nöte seht oder Probleme seht, dass ihr dieses erlebt und das ist erlebbar in jeder Phase des Gemeindelebens, dass man Gemeinschaft haben kann. Gemeinschaft, wo man erbaut wird, wo man verändert wird, wo man korrigiert wird. Das ist so schön. Wir sind berufen zur Gemeinschaft. Und das schreibt ja auch hier Johannes. Genauso in der Jugend. Wir haben jetzt die Jugendbibeltage, haben wir nicht jede Woche, nicht jeden Monat, aber wenigstens einmal im Jahr, wo ihr auch Gemeinschaft habt. Und ich bin mir sicher, dass ihr nicht nur über das Wetter und über eure Ausbildung oder euer Studium sprecht, sondern euch auch austauscht über eure Herausforderungen, dass ihr zusammen betet. Und das ist auch ein ganz schönes Zeichen der Berufung eines Jüngers. Und dann der dritte Unterpunkt, wir sind berufen zum Dienst. Wir sind berufen zum Dienst. Das ist auch etwas ganz Wichtiges für uns junge Leute. Wir sind in einer Welt, wo wir ganz, ganz stark geprägt werden. Wir werden morgen dazu ein bisschen was hören. Ich denke, ich nehme hier nichts vorweg, wenn ich sage, wir werden zum Beispiel schon durch unsere Ideologie, die in der westlichen Welt verbreitet ist, extrem beeinflusst. Das ist ganz wichtig. Ne? Eines der ersten Vorlesungen, die ich im Studium hatte, war diese Pyramide von Maslow. Ja, kennen manche von euch, wo es darum geht, um die Bedürfnisse des Menschen. Selbstverwirklichung ist der oberste Punkt. Das ist so die Krönung des menschlichen Lebens, dass ich mich verwirkliche. Dass wenn ich ein Ziel habe, das und das zu werden, dass ich alles dafür tue, bis dieses eine befriedigt ist. Und dann sehen wir tausende Menschen um uns. Und ich habe schon viele Menschen, ich bin noch nicht alt, bin erst 36, aber habe schon ein paar Jahre gearbeitet und viele Menschen erlebt, die haben was erreicht. Die wurden befördert, die sind recht früh in Verantwortung gekommen. Aber das war noch überhaupt keine Garantie für ein zufriedenes und glückliches Leben. Manchmal ging das einher mit einem schnellen Fall, mit einem Zerbruch. Das ist nicht verachtenswert. Im Gegenteil, es ist schön, wenn Gott junge Gläubige oder auch Ältere gebraucht und sie Verantwortung in dieser Welt haben. Das ist auch ein gutes Zeichen, wenn sie dann ihre Arbeit als Gläubige tun. Das ist richtig schön und ich freue mich und wirklich für jeden, der Einfluss, guten Einfluss als Gläubiger hat in der Welt. Und das hat man oft erst auch mit einer gewissen Verantwortung, nicht immer. Aber ganz wichtig ist, wir sind beim Punkt, wir sind berufen zum Dienst. Das ist eine der Lektionen, die Jesus ganz klar seinen Jüngern beigebracht hat. Und das ist auch für uns junge Leute wichtig, dass wir uns einbringen, aber wissen, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist es ein Dienst. Das ist keine Knechtschaft. Das ist keine Sklaverei. Obwohl Petrus sich als Knecht bezeichnet, sagt Jesus, ihr seid meine Freunde. Aber wichtig ist, er hat uns ein Leben im Dienst vorgelebt und Jüngerschaft ist nichts anderes als Dienstbereitschaft. Sehen wir am Leben von den Jüngern, wie Jesus sie aussendet. Er ruft die 12 Jünger und sagt, geht, gibt ihnen Vollmacht und sagt, geht und predigt, macht die Kranken gesund. Da hat Jesus nicht gefragt, wie fühlt ihr euch? Er hat nicht gefragt, habt ihr denn Angst? Er hat gesagt, geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und sie gehen. Wir finden nicht, dass sie sagen, weichen irgendwie aus. Jesus ruft sie, sagt, hier habt ihr einen Dienst, ich habe euch eine Aufgabe und sie gehen. Wir sind berufen zum Dienen, zum Helfen, als Jesus für das Wunder, für diese 5 Brote und 2 Fische betet, dann sagt er den Jüngern, und jetzt gebt's weiter. Und sie machen's. Das ist ganz wichtig. Und das war keine große Aufgabe. Die haben dafür nicht viel Wissen, nicht viel Erkenntnis gebraucht. Sie haben einfach nur Dienstbereitschaft gebraucht. Und sie haben es gemacht. Ganz einfach. Und da möchte ich euch ermutigen als junge Leute, immer wieder, und ich schätze das und freue mich immer wieder, wenn ich das ein bisschen in unserer Jugend auch beobachten kann, wenn junge Leute einfach dienstbereit sind. Du sagst was oder jemand anders sagt was. Und sie machen es einfach, diskutieren nicht, reden sich nicht raus, laufen auch nicht weg, sondern machen. Das ist jedes Mal so ein kleines, schönes Zeichen von einem Jünger, der Jesus nachfolgt. Er kriegt eine Aufgabe, oft unbedeutend. Komm einfach mal zum Putz, hilf einfach mal beim Abwaschen. Ich habe mich so gefreut über euch, über eure Dienstbereitschaft, auch nicht über unsere Jugend, sondern auch über die, die von auswärts sind. Heute in die Küche wieder geschaut und sehe, da waren so viele, die gar nicht von unserer Jugend sind. Das ist richtig schön, dass ihr das macht. Wenn man Stephanus anschaut, sein Leben, so damit begonnen, den Witwen Essen zu verteilen. Denk mal, was für eine, in Anführungszeichen, kleine Aufgabe. Das ist so wichtig. Jesus sagt, wenn man einen Becher mit kaltem Wasser jemand gibt, in eines Jüngers Namen wird es nicht unbelohnt bleiben. Und ich freue mich, dass ihr das wahrnimmt, dass ihr dient. Das Zweite. Also der erste Punkt war, wir sind berufen von Jesus zur Nachfolge, zur Gemeinschaft und zum Dienst. Das Zweite. Leben im freudigen Glauben und Gehorsam. Jesus sagte, finde ich beachtenswert, kurz vor seinem Leiden und Sterben in seinen Abschiedsreden, habt Glauben an Gott und glaubt an mich. Warum sagt er das? Haben sie nicht geglaubt? Hat Petrus nicht schon vorher gesagt, hey, ich habe geglaubt, wir haben geglaubt? Aber das ist so wichtig, dass dieser Glaube immer wieder erneuert wird, gestärkt wird, dass dieser Glaube in uns wächst. Der Glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich habe vorher ein paar Eigenschaften über ihn gesagt, über Jesus, dass dieser Glaube in uns wächst und der geht immer einher mit Gehorsam. Da gibt es auch eine Geschichte in Markus 12, ihr kennt die, ich lese sie nicht ganz oder ich lese sie nicht vor, da fragen die Jünger, Jesus, wo willst du, dass wir das Passahlamm mit dir feiern? Und dann sagt Jesus, geht hin in die Stadt und ihr werdet einen Mann finden, der trägt einen Wasserkrug. Geht auf ihn zu und sprecht ihn an und sagt ihm, wo ist der Raum, wo ich, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, wo ich mit meinen Jüngern das Passahlamm halte. Die Jünger gehen. Die sind gehorsam. Die gehen einfach. Die können doch sagen, ja, wird der Mann da sein? Ja, und wenn er da sein wird, wird er überhaupt uns diesen Raum geben? Ein anderes Beispiel finde ich auch so ein bisschen eine Parallele zu diesem in Anführungszeichen blinden Gehorsam. Aber es ist nicht blinder Gehorsam, es ist glaubensvoller, es ist vertrauensvoller Gehorsam. Das ist da, wo Jesus sagt, geht hin in ein Dorf und dort werdet ihr einen Esel finden. Bindet ihn los und bringt ihn zu mir. Und wenn die Leute euch fragen werden, was macht ihr da, dann sagt das und das. Und die Jünger gehen, machen es genau so. Das ist so eine Einfalt. Das ist nicht etwas, wie ich gerade gesagt habe, Blindes, sondern das ist Vertrauen. Sie kannten Jesus. Sie vertrauten Jesus. Sie wussten das, was er sagt. Wenn er uns etwas aufträgt und sagt, es wird so und so sein, dann wird es sein. Und wenn er es uns sagt, dann tun wir es. Und heute können wir uns fragen, wieder ein bisschen Praxistransfer, was? Jesus ist ja nicht da. Er ist nicht da. Heute ist er nicht da, dass er sagt, Mensch, Johannes oder Markus oder wie er heißt, komm, mach das und das. Er ist ja nicht da. Wie können wir ihm trotzdem gehorsam sein? Und es ist ganz einfach. Jesus hat durch die Schrift gezeugt und auf die Schrift hingewiesen und gesagt, wir finden ihn darin. Und ihr hört in diesen Tagen Gottes Wort. Zum Beispiel habt ihr gestern was zum Thema Musik und Medien gehört. Und ihr habt euch sicherlich hier und da wiedergefunden. Und jetzt seid ihr gefragt. Vertraut ihr, dass euch jeder, der hier vorkommt, ein bisschen so seine eigene Meinung aufschwätzt und halt ein bisschen was mit der Bibel begründet? Oder ist es Gott, der zu mir spricht? wenn er sagt, hör die und die Musik nicht, die erregt in dir ihre Fleischlichkeit, auch wenn sie unter einem christlichen Deckmantel ist. Oder wenn du abends heimkommst, mach dir nicht zur Gewohnheit, stundenlang zu surfen, das verführt zur Sünde. Und du machst dein Leben kaputt, such lieber echte Freunde. Lebe real in der realen Welt. Da können wir sagen, oh, hört sich nicht schlecht an, aber ich war mal traurig, als ich in Kirchberg über das Thema gesprochen habe, Hass, das Böse hangt dem Guten an, da habe ich auch kurz das Thema Medien gestreift. Später sagte ein Jugendlicher zu mir, der inzwischen verheiratet ist, dass er unter seinen Freunden darüber gesprochen hat und die das so ein bisschen, ja, ich weiß, sie ins Lächerliche gezogen haben, vielleicht nicht, aber so richtig ernst genommen haben sie das nicht. Mich hat das persönlich überhaupt nicht angegriffen oder verletzt. Ich war aber traurig darüber, dass junge Leute das Wort Gottes nicht ernst nehmen, nicht bereit sind zu gehorchen. Und das ist halt nicht modern. Heute soll man ja auch Kinder nicht zum Gehorsam erziehen. Da muss man sehr aufpassen, dass nicht im schlimmsten Fall der Staat kommt und sagt, hey, du erziehst deine Kinder falsch. Komm, wir geben sie jemand anders. Dabei ist das A und O. Die Bibel sagt, zieht eure Kinder auf in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Das ist nicht populär, aber das ist wichtig. Und die meisten oder viele von euch leben noch im Elternhaus. Gott, auch Jesus, hat es ganz klar bestätigt, dass wir die Eltern ehren sollen. Wie ehren wir die Eltern, wenn nicht durch Gehorsam? Könnt ihr euch ganz einfach prüfen. Seid ihr Jünger des Herrn, dann lebt im Gehorsam zu Jesus. Und das bedeutet nichts anderes, dass ihr auch zu euren Eltern gehorsam seid. Die letzte Woche vor meinem Urlaub hatte ich noch ein Gespräch und dann spürte ich, Gott sagt zu mir, nimm so ein neues Testament mit und gib das weiter. Und das ist jemand, mit dem ich mich gut verstanden habe. Ich habe jetzt noch 2 Wochen Urlaub und dann wechsle ich die Arbeitsstelle. Und es war wie so ein Abschlussgespräch. Wir haben fachlich ein paar Dinge gesprochen und ich habe mir Zeit genommen, mich ein bisschen auszutauschen. Ein sehr angenehmer, sympathischer junger Mann, so in meinem Alter. Und dann habe ich das mir in den Sakko gesteckt. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt, uns unterhalten, so ein bisschen übers Geschäft unterhalten. Und dann wusste ich, ich musste an diesem Tag nach Stuttgart zum Flughafen fahren. Jetzt ist Zeit, dass wir hier abschließen und ich Feierabend mache und gehe. Und dann bin ich auf Toilette gegangen, habe gebetet. Das ist nicht so, dass das ein Automatismus ist. Wir brauchen Gnade zu jedem kleinen Zeugnis. Und dann habe ich gebetet und dann sage ich das Beste zum Schluss. Und hole das Testament raus, lege es auf den Tisch und fange ein Gespräch an, ein kurzes Gespräch. Stellt sich heraus, dass es jemand, der hat früher Jugendarbeit gemacht in der evangelischen Kirche. Ich habe ihm einfach ein bisschen angefangen zu erzählen und ich habe ihn neu ermutigt, das Wort Gottes zu lesen. Ich weiß nicht, was er daraus macht, es ist nur etwas Kleines. Aber im Psalm 19 heißt es, die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Eigentlich ein Widerspruch, Befehl so im Militär, mach mal, lauf jetzt. Aber die Befehle des Herrn, das ist nicht von irgendeinem Diktator, sondern von einem liebenden Herrn, der sagt, Eddie oder Tobias oder wie er heißt, hab dich gerade angeschaut, Tobi. Mach, geh jetzt, sag das und wir machen es und haben Freude dabei. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Wie sieht es aus mit unserem Gehorsam in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule? Das ist wichtig, dass wir im Glauben und weil Jesus gut ist, ich habe euch nur ein paar Eigenschaften am Anfang gezeigt, das, was er befiehlt, dass er uns sagt, dass er uns gebietet, ist eine Hilfe für uns und macht uns Freude, wenn wir ihm gehorchen. Der dritte Punkt, Jünger Jesu gehen in die Schule Gottes. Und eine Frage für euch, was ist für euch Schule? Was macht ihr in der Schule? Lernen. Logisch. Was noch? Was macht ihr als Schüler in der Schule oder in der Ausbildung? Was macht ihr als Studenten? Was erlebt ihr da? Sehr schön, das Gelernte anwenden, danke. Erfahrungen sammeln. Dankeschön, Erfahrungen sammeln, sehr gut. Ja? Okay, Austausch, sehr gut. Von hier war noch? Sehr schön, lernen auch theoretische Dinge, die sie dann in die Praxis anwenden. Jünger heißt ein Lernender, ein Schüler. Das heißt, ein Jünger ist jemand, der sich lehren lässt, der sich sagen lässt, der hört. Ja, heute gibt es ein bisschen diese Richtung in die Schule, fing schon damals bei mir an, dass man so viel wie möglich selber arbeitet, hat auch was Gutes, unbedingt. Aber es gibt Dinge, da bin ich mehr als froh, dass der Lehrer sie mir beigebracht hat und ich nicht mehr alles erarbeiten musste. Es ist wichtig, schreibt ihr eigentlich noch in der Schule heutzutage arbeiten? Ich habe mal gehört, dass das immer mehr abnimmt. Schreibt ihr noch Vokabeltests? Gibt es das noch? Bisschen schon länger her. Was gibt es nach jedem Test und nach jeder Arbeit, nach jeder Klausur? Eine Bewertung, eine Note? Richtig. Das hat Jesus mit seinen Jüngern auch gemacht. Er hat sie in die Schule genommen und er hat sie immer wieder gelehrt. Und auf was wollte ich an der Stelle hinaus? Nach jeder Arbeit, nach jeder Klassenarbeit, nach jedem Test, nach jeder Klausur, nach irgendeinem Referat, was man hält, gibt es eine Bewertung, eine Note. Und ein paar von euch sind wahrscheinlich Einserschüler, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir hier nicht 120 Leute haben, die nur 1,0 schreiben, wo immer nur Häkchen sind. Ja? Das ist vermutlich sogar die Einserschüler haben schon öfters erlebt, dass eine Korrektur kommt. Jünger lassen sich korrigieren. Jesus hat das ganz oft gemacht. Jetzt will ich nicht, das wäre jetzt zu viel, da über alles zu sprechen, was so ein Schüler ausmacht. Aber ich möchte ein paar Beispiele zeigen, wo Jesus das ganz konkret gemacht hat. Er sagt zum Beispiel zu den Jüngern, als sie Angst haben und in diesem Sturm auf dem Meer ihn wecken, sagt Jesus, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Er sagt zu Petrus, als er anfängt zu sinken, oh du Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Oder Jesus sagt zu Thomas, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Selig sind die sehen, die nicht sehen und doch glauben. Jesus sagt zu Johannes und Jakobus, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Einmal ist Jesus sogar richtig brutal, kann man sagen, hart. Dreht sich um und sagt zu Petrus, geh hinter mich, du Satan. Du meinst nicht was göttlich, sondern nicht was menschlich, sondern nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Mir ist es mal in der Schule so gegangen. Ich habe eine Deutscharbeit geschrieben. Das war in der 12. Klasse, glaube ich. Und ich war mir so sicher, dass ich eine richtig gute Arbeit geschrieben habe. Dann verging eine Weile und dann kam der Lehrer zurück in den Kurs und hat uns die Hefte verteilt. Und hat alle verteilt und meins zurückbehalten. Da habe ich gedacht, wahrscheinlich hat er für mich ein extra Lob. Dann hat er sich auf seinen Stuhl gesetzt und ruft mich. Oder beim Verteilen hat er mich gerufen, ich laufe zu ihm vor und dann hat er, glaube ich, sogar mein Heft aufgemacht, sagt, er hat da keine Note drunter geschrieben, aber es ist eigentlich eine 5. Thema verfehlt, hat er mir gesagt. Ja, da war ich nicht glücklich. Das war nicht bei jeder Deutscharbeit, aber warum spreche ich mit uns darüber? Es ist ganz wichtig, dass wir lernen, als Jünger, als Nachfolger auch sowas zu verkraften, sowas einzustecken. Übrigens, dieser Lehrer ist mir eingefallen, als ich mich jetzt vorbereitet habe, der hat es mir am Ende sogar noch nicht mal angerechnet. Der hat es mir echt nicht angerechnet, das ging nicht in meine Deutschnote rein. Ich weiß nicht, der war jetzt auch nicht besonders, wie soll ich sagen, mir zugewandt, aber irgendwie an der Stelle doch. Und dann habe ich gedacht, wow, und so ist Jesus, er lehrt uns. Der tritt nicht nach und sagt, ja, das zieht deinen Schnitt runter. Ich komme nachher noch zu einem Beispiel dazu, wo ich euch das ganz klar zeigen werde. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir brauchen diese Korrektur. Wir müssen das lernen, damit umzugehen. Und auch uns geht es manchmal so im geistlichen Leben, dass wir vielleicht in etwas rein investieren. Und ich habe damals geschrieben, ich habe nicht eine halbe Seite geschrieben. Und dann kommt die Note, Thema verfehlt. Und wie gehen wir dann damit um? Petrus ist nicht weggelaufen. Und auch die anderen Jünger sind nicht weggelaufen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass auch wir als junge Menschen, erzähle ich mich auch dazu, manchmal dazu neigen zu resignieren, denken, ach, wenn der eine das nicht wertschätzt und hier kein Lob kommt, ne, dann nein. Jesus hat seine Jünger an dem Punkt klein in die Schule genommen und sie mussten das lernen und hat immer wieder ihnen gesagt, ihr Kleingläubigen, selbst als nach der Auferstehung, sagt Petrus, Jesus sagt zu ihm, folge mir nach und sagt er, ja, was ist mit diesem? Jesus sagt ihm wieder, lass es, Thema verfehlt, du beschäftigst dich schon wieder mit dem Thema, was dich nichts angeht, folge du mir nach. Wir brauchen das. Und das ist wichtig, das ist ein ganz wichtiges Merkmal von einem Jünger, dass wir uns sagen lassen, manchmal tun wir etwas und dann kommt Korrektur hinterher und das ist gut. Ich habe das den Brüdern gestern erzählt, als ich an Pfingsten hier am Sonntag gepredigt habe, kein älterer Bruder, den ich schätze, zu mir her und er war nicht zufrieden über das Thema, über das ich gepredigt habe. Und ich bin nicht beleidigt weggelaufen, ich liebe ihn kein Stück weniger als vorher. Ich bin dankbar dafür. Wir brauchen das. Wenn wir wirklich Jünger sind und Jünger sein wollen und Jünger bleiben wollen, brauchen wir das. Und das möchte ich euch schon als jungen Menschen mitgeben. Lernt das einfach, ich sage mal, einzustecken. Nicht, dass es den Älteren Spaß macht. Jesus hatte keine Freude daran, den Knüppel rauszuholen. Aber es war notwendig. Es war notwendig, genauso wie ein Lehrer, der euch mag, nicht deswegen, wenn er es gut mit euch meint, nicht hingeht und sagt, ah ja, ich mag die Juliane, dann kriegt sie halt eine 2, obwohl es eine 4 wäre. Das ist nichts. Und ich habe das auch ein bisschen in der Schule erlebt, wo eine Lehrerin so ein bisschen, ich möchte mal sagen, lasch Französisch beigebracht hat. Und ich habe da nicht viel gelernt. Bei dem Lehrer, der verachtet war, das schon mal erwähnt, bei dem habe ich richtig gutes Französisch gelernt. Der hat seinen Unterricht ernst genommen, der kam zu jeder Stunde vorbereitet, obwohl die Schüler gelacht haben und ihn nicht ernst genommen haben, konnte sich nicht so gut durchsetzen. Und jetzt münzt das auf euch einfach um. Hier in der Gemeinde, in eurer Jugend. Es geht nicht darum, dass man euch immer nur toll findet oder mich toll findet, sondern dass wir in der Schule Jesu sind und ihm nachfolgen und es nicht nur ertragen können, sondern es lieben. Das heißt, wer Zurechtweisung liebt, der wird klug werden. Wer es ablehnt, der ist ein Narr. Das heißt, ich lese es genau vor. Wenn du lernen willst, musst du die Zurechtweisung lieben. Es ist dumm, sie zu hassen. Ich hatte mal einen Schüler, der war wirklich dumm. Der ist nach einer Französischarbeit hingegangen und hat, glaube ich, sein Heft hat eine schlechte Note bekommen und hat er genommen, hat es abgebissen und wie ein Tier angefangen zu fressen. Sorry für den Ausdruck. Hat so richtig, anstatt zu sagen, entweder wenn ich schon auf dem Gymnasium bin und ich die Chance habe, eine Fremdsprache zu lernen, ich muss nichts dafür zahlen, war einfach dumm. Muss man wirklich so sagen. Aber macht das nicht im Geistlichen, sondern nimmt das Thema Lernen ernst. Der vierte Punkt, warten. Ein Jünger des Herrn kann warten. Und das ist nicht das Warten, ich hätte am liebsten ein Foto gemacht und euch hier an die Wand geworfen, aber jeder von euch kennt die Situation, man steht am Bahnhof oder am Busbahnhof oder an der Haltestelle und wartet. Hat nichts zu tun, wartet einfach, bis endlich der Zug kommt. Dieses Warten meine ich nicht, wo man langweilig auf die Uhr schaut und sagt, ah, jetzt hat der Zug 10 Minuten Verspätung, noch 5 Minuten, wo man quasi passiv dasteht und heutzutage natürlich schnell das Handy nimmt, ja. Das Warten ist etwas anderes, ist etwas Aktives. Wenn man hier wieder Jesus anschaut und eben seine Jünger anschaut, dann sagt Jesus zum Beispiel ihnen, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Dann sind die Jünger nicht gegangen, haben sich hingesetzt und überlegt, er will langsamer warten. Was? Sie sind gegangen, schon auf dem Weg haben sie angefangen, Gott zu loben und zu preisen. Und als sie dann immer noch warten sollten, haben sie zusammen gebetet. Oder haben darüber gesprochen, wer für den Judas nachfolgen soll. Und dieses Warten kenne ich auch von mir und auch von euch als Jugendlichen, natürlich nicht von jedem gleich, wo man denkt, Mensch, wann passiert etwas? Wann verändert sich was? Wann können wir einen Dienst tun? Ein Jugendlicher, der jetzt verheiratet ist, dem hat der Herr so ein Feuer angezündet, der wäre am liebsten schon vor 3 Jahren in die Mission gezogen. Ne? Ich sage auch mal den Namen, der Erich Schall, der hat schon Pläne gehabt, wann geht er nach Afghanistan und so weiter. Und jetzt habe ich ihn letztes Mal getroffen. Und ich merke, dieses Feuer ist überhaupt nicht weg. Aber er wartet auf den Moment des Herrn. Versteht ihr, was ich meine? Dieses Warten. Und ich weiß, er dient dem Herrn mit dem, was Gott ihm gibt. Und so können wir warten, indem wir einfach die Zeit, die wir jetzt haben, richtig nutzen. Die Bibel ist voll von Beispielen. Hier ein ganz kleiner Schlenker ins Alte Testament, wo wir Beispiele sehen. Abraham hat gewartet. Jetzt hat er auch nicht jahrelang sich vor sein Zelt gesetzt und zugeschaut, wie seine Knechte für ihn Geld erwirtschaften und die Ochsen auf die Weide treiben, sondern Erfahrungen mit Gott gemacht. Isaac hat gewartet, Jakob hat gewartet, Josef hat gewartet. Und diese Wartezeit ist nicht selten oder fast immer, wenn nicht sogar immer, eine Läuterungszeit. Und ihr könnt sicher sein, wenn Gott euch nicht zu weiteren, größeren Diensten beruft, dann läutert er euch. Es gibt in den Psalmen, ich habe jetzt leider die Stelle nicht nachgelesen, aber als ich neulich diesen Psalm gelesen habe, ich schlage es nach, das ist immer schlecht, wenn man Bibelstellen ungenau sagt. Psalm 105, Vers 18 und 19. Sie zwangen seine, damit ist Josef gemeint, Füße in den Stock. Sein Leib musste in Eisen liegen, bis dass sein Wort kam und die Rede des Herrn ihn durchläuterte. Josef hat nicht einfach die Zeit im Gefängnis vor sich hingesessen, sondern Gott hat diese Zeit im Gefängnis, wo er nichts anderes als warten musste, bis er seine volle Berufung leben konnte, Gott hat ihn durchläutert. Und deswegen ist Warten ganz wichtig. Es ist, im Psalm 37 heißt es, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und nochmal, das ist nichts Passives, nicht irgendwie so ein Aussitzen. Und auch da sage ich, ich freue mich über jeden jungen Menschen, wo ich sehe, der wird gern mehr machen, aber das, was er jetzt tut, da legt er sein ganzes Herz rein. Da lehnt er sich nicht zurück und sagt, ach, das und jenes. Und man kann 100 Ausreden finden, um passiv zu sein. Ja, chillen ist ja immer noch so wahrscheinlich so ein Modewort. Relaxen, Urlaub gehen, entspannen, einen Job haben, wo man am besten viel verdient für wenig Arbeit. Das sind manchmal so völlig falsche Vorstellungen. Warten heißt aktiv warten, sich formen lassen, sich gestalten lassen, sich einbringen, im Kleinen, im Unscheinbaren treu zu sein. David ist ein anderes Beispiel. Ich muss aufhören, sonst werde ich nicht fertig. Aber ganz kurz hier auch David, ein ganz tolles Beispiel. Gott ruft ihn, und er wird sogar gesalbt von Samuel. Und Gott hat ihm gesagt, du wirst König werden. Und jetzt ist David nicht, bis er dann tatsächlich König über Juda und später über Israel gewesen ist, einfach sich in der Höhle verkrochen oder seine Schafe gehütet oder einfach gewartet, Gott, wann machst du endlich dein Wort an mir wahr? Sondern David ist in den Krieg gezogen. Er kriegt mit, da passiert etwas. Und er muss gegen die Philister kämpfen und macht das. Zum Beispiel. David war aktiv, ein aktives Warten. Aber eben, und das möchte ich an der Stelle noch kurz erwähnen, dieses Warten bedeutet auch eben nicht wie Petrus zu kämpfen. Das kann uns, das ist mir oft als junger Mensch passiert, dass ich wie Petrus, ich habe zwar nicht wortwörtlich ein Schwert dabei gehabt, ne, aber ich gedacht habe, na, da muss ich jetzt mal eins reinhauen, mal die Leute zurechtbringen in der Gemeinde. Und dann, ich habe es zwar nicht gehört, aber nichts anderes ist es, wie wenn dann Jesus sagt, Eddie, steck mal dein Schwert in die Scheide. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir gemessen werden. Jesus musste Petrus zuerst persönlich läutern, bevor er ihn gebrauchen konnte, um andere zu läutern. Und glaub mir, wir als junge Leute brauchen das oft mehr als die Nächsten oder als die Generationen vor uns. Wir sehen es oft anders. Wir sehen es oft anders, das weiß ich, das erlebe ich, das höre ich auch manchmal raus. Bei Josef, er war ein junger Mensch, bis das Wort kam, des Herrn kam und ihn durchläuterte. Und das zeichnet euch als Jünger aus und soll euch auszeichnen. Ganz kurz, ein Jünger, der nächste Punkt, ist klein in seinen Augen. Ich habe 10 Minuten später angefangen, dann darf ich auch die 60 Minuten voll machen, oder? Danke, hat jemand ja gesagt. Ein Jünger ist klein in seinen Augen, habe ich mir dazu geschrieben. Und wenn er es noch nicht ist, dann ist es eine der ersten Lektionen, die Jesus ihm beibringt. Jesus hat nämlich in Matthäus 11 gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann sagt er, kommt her und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich sage ganz einfach, wenn ihr Jünger des Herrn seid und bleiben wollt, dann ist es eine ganz, ganz elementare und wichtige Lektion, dass wir lernen, klein zu sein. Die Jünger haben sich mal gefragt, wer ist der Größte unter uns, haben gestritten darüber. Und Jesus nimmt sie zur Seite und sagt, schaut auf mich. Ich bin nicht gekommen zum Herrschen, sondern ich bin gekommen, euch zu dienen. Und Jesus sagt nichts anderes, wenn ihr mir nachfolgen wollt, macht so wie ich. Er sagt, wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, folge mir nach. Klein in seinen Augen. Samuel hat einmal zu Saul verheerende Worte gesagt. Er hat gesagt, Ist es nicht so, als du klein warst, in deinen Augen wurdest du das Haupt der Stämme Israels und der Herr salbte dich zum König über Israel. Jünger sind keine Besserwisser, sondern Bessertuer. Wir können als junge Menschen, David sagt, ich bin klüger als die Alten, denn ich halte seine Gebote. Und das ist das Einzige, was uns als junge Leute klüger macht und machen kann, wo wir sagen können, ich mache es besser. Und ich glaube nicht, dass David damit die Priester gemeint hat, sondern Menschen gemeint hat, die gottlos waren, die alt geworden sind und immer noch in ihrer Gottlosigkeit verharrt sind. Bitte gebraucht diesen Vers nicht, um euch geistlich besser darzustellen als zum Beispiel eure Geschwister in der Gemeinde. Der Herr wird unmöglich seinen Segen darauf legen. Natürlich gibt es auch manchmal ältere Geschwister, die sind, denkt man, Mensch, warum sind sie nicht mehr zum Segen? Das kann schon vorkommen, da möchte ich nichts, aber ich spreche gerade nicht zu 80-Jährigen, sondern zu euch als 15-Jährigen. Jünger sind nicht besser Wisser, sondern besser Tuer. Sieht man wieder ganz schön bei David. Er hat es einfach anders gemacht. Saul hat ihn verfolgt und er hat ihn verschont. Saul hat ihn wieder verfolgt, er hat ihn wieder verschont. Das ist ein göttlicher Charakter. Oder auch noch ein Beispiel von Petrus. Er kommt zu Cornelius als vollmächtiger Mann Gottes, durch eine Vision geschickt. Alles bestätigt sich so, wie Gott es zu ihm sagt. Und Cornelius fällt vor ihm nieder. Er sagt, steh auf, ich bin auch ein Mensch. Petrus hat nicht gedacht, ja, jetzt kann ich mich sonnen. Jetzt bin ich, wenn ich komme, durch mein Schatten werden, Kranke gesund. Petrus hat nie vergessen, dass er ein Jünger ist, dass er klein ist. Und deswegen schreibt er in seinem Brief, seid einander untertan. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Das ist nicht irgendwie auch etwas, vielleicht geht es dem einen oder anderen so, dass er sagt, ah, wieder dieses Thema, habe ich mir eigentlich beim Gehorsam aufgeschrieben. Warum müsst ihr über immer so Themen immer wieder sprechen? Jesus hat über gewisse Dinge bewusst widergesprochen. In der Bibel wiederholen sich Dinge, die schmecken uns nicht. Aber sie sind wichtig, dass sie wiederholt und wiederholt und wiederholt in der Bibel drinstehen, damit wir wissen, Gott legt Wert darauf, zum Beispiel der gehorsamen Eltern gegenüber, zum Beispiel die Demut, die Herzensniedrigkeit. Das ist so wichtig. Sechster, vorletzter Punkt. Das sind jetzt zwei richtig schöne Punkte, wo ich euch als junge Leute ermutigen möchte. Jünger leben unter der Obhut und Fürsorge des Herrn. Ganz kurz ein paar biblische Beispiele. Zu Jesus kommen die Pharisäer und sagen, guck mal deine Jünger an, die essen am Sabbat, die Ehren raufen sie aus und essen sie. Die Pharisäer kommen und greifen die Jünger an. Jesus hält seine Hand über sie, sagt, wisst ihr nicht, was David tat? Jesus hat diesen Tadel einfach nur abgeschmettert. Der hat dann die Jünger gar nicht zugelassen. Warum? Weil die Jünger mit ihm waren. Jesus war mit ihnen und sie waren mit Jesus. Ein anderes Beispiel, wieder die Pharisäer sagen, warum tun deine Jünger mit Essen, ohne die Hände vorher zu waschen? Und Jesus sagt nicht, ja, ich spreche mal mit ihnen, ich weise sie zurecht, ich sage, die müssen da sich korrigieren, sondern sagt, ihr Heuchler, von euch hat Jesaja geweissagt und gesprochen, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Jesus dreht den Scheinwerfer weg und sagt, guck mal in euer Leben. Warum? Weil sie Jünger des Herrn waren. Sie waren unter der Obhut des Herrn. Und das können wir auch erleben als Nachfolger, dass uns etwas vorgeworfen wird, wo einfach der Herr einfach uns Ruhe schenkt, wo er seine Hand auf uns legt und wir einfach im Frieden durch ihn bewahrt werden. Ein anderes Beispiel, Jesus geht in den Tempel, reitet auf dieser Eselin, die ich schon erwähnt hatte, in den Tempel rein und dann heißt es in Lukas 19, Vers 37, und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, Tim, Entschuldigung, ich kann nicht immer langsam sprechen, fing die ganze Menge der Jünger an mit Freuden, Gott loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten und sprachen, gelobt sei der, der kommt, der König in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Wieder, Jesus geht überhaupt nicht darauf ein. Er wusste, die Jünger, das, was sie machen, sie tun es von Herzen für den Herrn. Also schaut mal, das ist auch ein Gegengewicht. Jesus ist nicht nur da und wird uns, wenn er uns in die Schule nimmt, einfach darauf achten, dass wir genug Ohrfeigen bekommen, wenn ich es mal so sagen darf, sondern er wird immer wieder seine Hand über uns halten. wo Menschen sagen, ach guck mal, ne, und ihr habt das auch vielleicht schon manchmal erlebt, dass über die Jugend geklagt wird. Manchmal, ne, vielleicht unwachsam ist jemand unwachsam und tut die Jugend entmutigen, dann wisst, Jesus hält seine Hand über euch. Es gibt nichts, was er nicht unbelohnt lässt, nicht mal ein Becher mit kaltem Wasser. Möchte ich euch zur Ermutigung sagen. Soll uns nicht unsensibel für Kritik machen, das habe ich euch bewusst auch schon vorher erklärt. Oder ein anderes Beispiel, Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, habt ihr je Mangel gehabt? Oder sendet sie aus, sagt ihr braucht kein Gold, kein Silber nehmen, braucht keine zwei Taschen und Kleider mitnehmen, ein Arbeiter ist seine Speise wert. Und ich bin mir sicher, hätten sie auf dieser Missionsreise durchgehungert, sie hätten es Jesus gesagt, aber wir lesen nichts davon. Sie waren versorgt. Das dürfen wir auch als Nachfolger Jesu erleben. Jetzt sind wir auch wieder nicht eins zu eins diejenigen, wo sagen, Jesus ist hier und sagt jetzt zu Robert, Robert, du geh nach Berlin und zu jemand anders sagt er, du geh dahin. Aber wir dürfen in unserem Alltag erleben, dass wir eben, wie wir heute Morgen gehört haben, das Reich Gottes an die erste Stelle stellen. Dass wir nicht sagen, ach, auf die Bibelstunde lieber nicht, ich muss ja für meine Klausur lernen oder da gehe ich auch nicht hin und da sind auch zwar, ist eine geistliche Gemeinschaft, aber mir ist das wichtiger. Gott sorgt für die Seinen, das dürft ihr wissen, er lebt das. Gott konnte sich nur da bezeugen, weil die Jünger wirklich alles verlassen haben. Ne, hätten sie doch irgendwie noch ihren Fischverkauf weitergetrieben oder zum Vater gesagt, du gib noch mir wenigstens ein bisschen was. Nein, wir lesen nichts davon. Seid sicher, wenn ihr dem Herrn nachfolgt, seid ihr unter seiner Obhut. Nicht nur gegen Angriffe von Menschen, sondern auch gegen Angriffe des Teufels. Wir sind geschützt. Der Herr sorgt für die Seinen. Und ich habe auch die Tage mit ein, zwei von euch gesprochen. Jemand ist arbeitslos, jemand wünscht sich eine andere Arbeitsstelle. Ihr dürft sicher sein, ich will nichts Falsches, will hier nicht ein falscher Prophet sein. Darf es auch nicht. Aber eins könnt ihr sicher sein, der Herr verlässt die Seinen nicht. Der sorgt manchmal anders, als wir es uns vorstellen, aber er sorgt. Ich habe zum Beispiel lange in mir den Wunsch getragen, eine Arbeitsstelle zu haben, wo ich ein freies Wochenende habe. Jetzt habe ich vor 3 Monaten das meinem Vorgesetzten gesagt und habe gesagt, vielleicht so in 2, 3 Jahren. Jetzt vergehen 2, 3 Monate und die Antwort ist da. Musste nicht dafür kämpfen, musste nicht irgendwie mich selber bemühen. Ich krieg's einfach angeboten. Nur ein kleines Zeugnis, wo Gott einfach sorgt. Und der letzte Punkt. Ein Jünger des Herrn, ein weiteres Kennzeichen eines Jüngers des Herrn ist, dass wir ein Leben leben dürfen in der Herrlichkeit des Herrn. Und da sage ich nicht zu viel. Da möchte ich euch herausfordernd, a challenge, eine Herausforderung für jeden von euch. Nicht einfach so ein bisschen vielleicht manchmal beschwert vor sich hinleben, sondern wisst, wenn ihr Jünger des Herrn seid, dann seid ihr berufen zur Herrlichkeit des Herrn. Jesus sagt im hohen priesterlichen Gebet, ich habe ihnen, sagt er zum Vater, meine Herrlichkeit gegeben. Schon damals, obwohl die Herrlichkeit noch zugenommen hat, hat er gesagt, ich habe ihnen meine Herrlichkeit gegeben. Aber, das muss ich hier noch kurz einfließen lassen, bringen wir auch diese Bereitschaft zu konsequenter Nachfolge mit. Bringen wir die Bereitschaft zur Korrektur mit, bringen wir die Bereitschaft zur Annahme, zum Gehorsam mit. Ganz offen und ehrlich, ich sage euch es nochmal, nervt euch nicht manchmal das eine oder andere, obwohl es Gott durch die Schrift, durch einen Bruder, durch eine Schwester euch sagt. Wir sehen bei den Jüngern was ganz anderes, sage ich euch ganz offen und direkt. Hier sehe ich bei den Jüngern, dass alles, was Jesus ihnen gesagt hat, sie haben es angenommen. Und deswegen hörte diese Herrlichkeit nicht auf. Und schaut mal, wenn ihr Matthäus 16 lest, da ist diese Begebenheit, wo Jesus sich umdreht und zu Petrus sagt, geh hinter mich, du Satan. Matthäus 17, Jesus nimmt Petrus und noch 2 andere Jünger, Johannes und Jakobus, auf den Berg der Verklärung. Und Petrus schreibt später, wir haben selber seine Herrlichkeit gesehen. Guck mal, das ist nicht entscheidend, was vielleicht gestern in meinem Leben nicht richtig war. Wichtig ist für uns als junge Menschen, dass wir die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, dass wir bereit sind zur Korrektur, dass wir bereit sind und sagen, ja Herr, danke, dass du in mein Leben hineinsprichst. Ich möchte mein Medienverhalten verändern. Ich möchte das eine oder andere ablegen. Ich möchte die eine oder andere Sünde vielleicht ins Licht bringen und möchte nachfolgen. Und dann kommt der Herr und er wird euch überraschen mit Segen und Gnade und Barmherzigkeit und mit seiner Herrlichkeit. Sehe ich hier aus der Schrift. Jesus korrigiert Petrus und im nächsten Schritt sagt, Petrus, es geht weiter. Komm mit, ich habe für dich was Herrliches vorbereitet. Wirklich wunderbares Beispiel. Wir brauchen diesen einfachen Gehorsam. Noch ein letztes Beispiel. Ich denke, ein letztes ist Naaman. Er kriegt mit, es gibt einen Propheten in Israel und geht hin zu Elisa. Und er sagt, Elisa, nur nicht mehr ihm persönlich, lässt durch seinen Diener ausrichten, geh und wasch dich. 7-mal im Fluss, was, Jordan? Ja, gell, im Jordan. Und er ärgert sich darüber, haben wir nicht genug Flüsse? Und dann sagen seine Knechte, jetzt mach's doch einfach mal. Und er geht hin und macht's und erlebt ein Wunder. Ein einfacher Gehorsam. Und seht ihr, Gott hat ein herrliches Leben vorbereitet für uns, für jeden von uns, der ihm nachfolgt. Das geht zusammen, Gehorsam und die Herrlichkeit des Herrn. Ja, dass wir uns, wie soll ich sagen, uns aufgeben. Jesus sagt ja, wer das Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer es verliert, um meinetwillen, wird es finden. Wer bereit ist, sich zu beugen, wer bereit ist, dem Herrn nachzufolgen, wird Herrlichkeit erleben. Einfach abschließend noch 2, 3 kleine Zeugnisse. Jetzt nehme ich noch das akademische Viertel in Anspruch. Nein, keine Viertelstunde, paar Minuten. Ein paar Beispiele aus diesen Tagen. Die Jugendbibeltage haben angefangen und unser ältester Sohn ist krank geworden, hat Fieber bekommen. Wir haben für ihn gebetet und ich bin ohne Sorge zu den Jugendbibeltagen hier weiterhin gegangen. Natürlich, weil ich auch wusste, dass ich eine liebevolle und fürsorgliche Frau hatte, aber ich hatte Vertrauen zu Gott. Und wir haben hier morgens gebetet mit den Brüdern und er ist am gleichen Morgen gesund gewesen, hat normal gefrühstückt und war gesund an dem Tag. Das ist Herrlichkeit, wenn man einfach Gott erlebt. Nico, ich hoffe, ich darf es erwähnen. Nico sagte zu uns am Dienstag diese Woche, er weiß nicht, ob er kommen kann, hat Rückenschmerzen, war vorher krankgeschrieben. Wir haben gebetet, natürlich haben auch andere gebetet und er ist da. Natürlich, es ist besser, vielleicht nicht vollkommen weg, aber er ist da, das ist wunderbar. Das sind vielleicht kleine Dinge. Ich habe heute auch nachgedacht über diesen Punkt, die Herrlichkeit des Herrn. Mir sind sofort Beispiele hier aus den Reihen gekommen, wo ihr erlebt habt hier, wie Gott geheilt hat, wunderbar geholfen hat, wie Gott euch errettet hat. Das ist Herrlichkeit des Herrn. Und lasst uns in diesen Tagen, in diesen verbliebenen knappen 2 Tagen danach ausstrecken. Aber vergesst bitte nicht, das ist so wichtig, wir erleben es dann, wenn wir bereit sind, genauso wie die Jünger. Wir haben anhand der Evangelien jetzt gesehen, Jünger Jesu bedeutet, ihm nachzufolgen, sich korrigieren zu lassen, warten zu können. Es bedeutet, aber auch zu erleben, er bewahrt uns, er beschützt uns, er sorgt für uns. Und dann, und dazu sind wir berufen, in der Herrlichkeit Gottes zu wandeln. Ich sage euch ganz offen, es sind noch ein paar kleine Beispiele, die ich genannt habe. In meinem Herzen ist einfach ein Wunsch, das viel mehr zu erleben, weil Jesus hat ein Leben im Überfluss gebracht. Und nicht irgendwie nur für ganz gezielte, für ein paar Lieblinge, sondern für jeden von euch. Johannes sagt, das ist wirklich jetzt der letzte Vers, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. An jeden von euch, egal ob du jetzt 15 bist oder 25, ob du heute das erste Mal da bist oder das 10. Mal, die wichtige Frage ist, wir haben über Jüngerschaft gesprochen, über Kennzeichen eines Jüngers. Bist du bereit, von der Schrift her zu lernen und solch ein Jünger zu sein, wie die Jünger des Herrn waren? Dann werden wir nicht 1:1 das Gleiche erleben, aber eins werden wir sicher erleben. Wir werden seine Obhut erleben, wir werden seine Fürsorge erleben und wir werden in Fülle seine Herrlichkeit erleben. Das wünsche ich jedem von euch. Gott segne euch. Amen.